In Christus geliebte Brüder und Schwestern, wir haben ein wunderbares Leitthema aus dem Philipperbrief. Sorgt euch um nichts, sondern lasst in allem eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott bekannt werden. Dann wird der Friede Gottes, der allen Denksinn überlegen ist, eure Herzen und eure Gedanken wie in einer Feste in Christus Jesus bewahren. Ein Thema, was sich wunderbar ja nun ergibt, auch mit dem, was uns Paul vorhin sagen durfte. Und dann kommt diese Überschrift, das Lämmlein, das vom Niederwurf der Welt angeschlachtet ist. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wie passt das überhaupt zusammen? Ja, ihr Lieben, ohne dieses Lämmlein würde das mit dem Nahen an den Vater überhaupt nicht klappen. Ihr habt doch sicher schon immer nachgelesen, welchen Aufstand und welche Aufwendungen die Israeliten machen mussten, um sich Gott zu nähern. Letztlich durfte ja sowieso bloß der hohe Priester hinein in das Allerheiligste. Und ich habe vor Jahren mal hier einen Wortdienst gehalten und da habe ich mal so grob über den Daumen auch gesagt, wie viel Hektoliter Blut jedes Jahr geflossen sind, damit der hohe Priester überhaupt da rein durfte. Das ist ein wahnsinniges Blutbad. Und wir? Da wird uns gesagt, wir können Gott unsere Sorgen bringen. Alles, was uns bedrückt, und er gibt uns Frieden. Da steht nichts, dass wir ein Opfer vorher bringen müssen. Und deswegen, ihr Lieben, ist dieses so wichtig. Und welche Fülle an Liebe und Weisheit Gottes erfahren wir aus der Behandlung dieses Themas. Darüber hinaus bezeugt er uns auch seine Gerechtigkeit in diesem seinem Wort durch die Darbringung und das Opfer seines geliebten Sohnes. Es ist für mich immer wieder wunderbar, wie unter der Leitung des Geistes sich auch die Themen ergänzen, wie mit dem, was wir heute Nachmittag sagten, und es schrittweise aufbauen. Ja, ihr Lieben, in Liebe hat er uns für sich zum Sohnestand durch Christus Jesus vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die uns in dem Geliebten begnadet. Wir hatten ja dann auch weiter gehört, dass er uns in ihm, Christus, vor dem Niederwurf der Welt auserwählt hat. Ein Wort Gottes, das alle Facetten unserer Auswahl, unserer Stellung in Christus, unseres Lebens, unseres Daseinszwecks und Zieles, unserer Aufgabe, unseres Wandels, unser Verhältnis zu unserem Gott und Vater und vor allem die absolute Souveränität und Majestät Gottes aufzeigt. Wir fragen immer nach dem Sinn des Lebens, unserem Daseinszweck. Und was will denn Gott von uns? Was ist unsere Aufgabe? Wozu hat er uns auserwählt? Oder wie heißt es in unserem Vers 5? Vorherbestimmt. Moment mal. Warum zwei verschiedene Aussagen? Vers 4 und Vers 5 sind zwar verschieden, auserwählen und vorherbestimmen. Wenn auch sich ergänzende, ja sich bedingende Aussagen. In Vers 4 geht es um unseren Zustand, um die Voraussetzung für unsere Aufgabe. Hier erfolgt eine Vorwegnahme des Opfers unseres Herrn Jesus Christus. Epheser 1, 4. So wie er uns in ihm, Christus, vor dem Niederwurf der Welt auserwählt hat, damit wir Heilige und Makellose vor seinem Angesicht seien. Die Auswahl Gottes musste in ihm, Christus, erfolgen, da wir doch eigentlich von Anfang an der Menschheit vor den Augen Gottes sterblich vergänglich, sündhaft, Feinde und damit untauglich waren, Heilige und Makellose zu sein. Unsere Auswahl fand also weit vor der Zielverwählung oder Sünde Adams und sogar weit vor der Rettungstat und damit dem Auf sich nehmen der Schuld dieses Universums, des Ganzen als durch unseren Herrn Jesus Christus statt, obwohl diese unfassbare Liebestat Gottes und seines Sohnes bei Gott beschlossen war, bevor er seinen Sohn in Dasein rief und aus sich heraus geboren hat. 1. Petrus haben wir gehört, hat Roland liebenswerterweise ja noch vorgelesen. Da geht es also im Wesentlichen darum, dass wir erkauft sind mit dem kostbaren Blut eines makellosen und fleckenlosen Lammes, vorher erkannt, zwar vor dem Niederwurf der Welt, geoffenbart aber den letzten Zeiten, um euretwillen. Ihr Lieben, ja, dieses kleine Wörtchen vorher erkannt mit seiner gewaltigen Bedeutung. Eine gleichartige Aussage in Bezug auf vorher erkannt und auf uns gesprochen finden wir in Römer 8, 28, 29. Wir aber wissen, dass Gott denen, die Gott lieben, alles zum Guten zusammenwirkt. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, denn die er zuvor erkannte, die er auch vorher bestimmt, damit beide hintereinander, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Wenn wir jemanden glauben zu kennen, dann heißt das, dass wir meinen, mit seinen Stärken und Schwächen, mit seinen Vorlieben und Abneigungen, seinem Charakter und seinen Taten vertraut sind. Bei Gott, dem Schöpfer, ist das anders. Er weiß, wie all diese Eigenschaften derjenigen sein müssen, die er als Brüder seines geliebten Sohnes haben will. Er hat sie zuvor erkannt. Sie standen vor seinem geistigen Auge. Und danach hat er sie vorbestimmt, dass sie so werden, wie er sie haben will und braucht. Dieses Vorhererkennen zieht sich also nicht, ach, er hat gewusst, wie die werden. Nein, er hat vorhererkannt, was er braucht. Und dann hat er das geschaffen, was er will. Das ist der entscheidende Punkt. Bei Gott läuft nichts nach Zufall. Und nicht, oh, wie ist es denn geworden? Jetzt guckst du mal, was du damit machen kannst. Irrtum. Gott ist der Allwissende. Doch zurück zu dem Opfer unseres Herrn Jesus Christus. Der eigentliche Vollzug und damit die Rettungstat fand erst de jure, also von Rechts wegen, mit dem Niederwurf der alten Welt und der Neuschöpfung der Welt statt. Offenbarung heißt es, und alle auf Erden Wohnenden werden es anbeten. Jetzt kommt was Komisches. Jeder, dessen Name nicht in der Rolle des Lebens geschrieben steht, der des Lämmleins, das vom Niederwurf der Welt angeschlachtet ist. Wer steht denn in der Rolle des Lebens? Nur mal so als kleine Zwischenfrage. In der Rolle des Lebens können keine aus den Nationen stehen, denn die Rolle des Lebens war nur für Israel, nicht für die anderen. De facto, also tatsächlich, erfolgte sie die Rettungstat erst am Kreuz auf Golgatha. Das sind aber drei Sachen. Gott hat ihn vorher erkannt, dass diese Rettungstat notwendig ist, aufgrund seines Planes. Praktisch mit der Neuschöpfung und damit ins Leben rufen auch des Menschen und der anderen Geschöpfe war vor seinem Auge diese Rettungstat bereits vollzogen und dann geschah auf Golgatha die tatsächliche Durchführung. Doch Petrus darf auf ein viel weiter zurückliegendes Ereignis hinweisen, wie wir schon hörten. Dieses Vorhererkennen oder Zuvorerkennen gibt uns absolute Sicherheit. Warum? weil es uns zeigt, dass Gott nichts dem nur genannten Zufall überlässt. Das gibt es nicht. Sondern alles genau geplant und 100% durchdacht hat, um menschlich zu sprechen und es nach seinem Willen und Wohlgefallen durchführt. Unser Gott und Vater sah also bei der Auswahl vor dem Widerwurf der Welt nicht uns, sondern uns in dem Sohn seiner Liebe, an dem er sein Wohlgefallen hatte und hat und in dem wir bereits schuldfrei waren. Damit berühren wir eine wesentliche Erkenntnis über unseren himmlischen Vater, der er uns schon in seinem Namen offenbart. Bruder Knoch schreibt in UR 1954, Seite 213 unter dem Titel »Wird seind wahr«. Wie wir gezeigt haben, bezeichnet der Name Joje, also I-E-U-E, einen, der sein wird, das bezeichnet das I, in der Zukunft seind ist, das Eu, in der Gegenwart auch und war, das angehängte E. Um all dies auszudrücken, haben wir die drei Begriffe, schreibt Bruder Knoch, in einem kurzen, durch Bindestriche zerlegten Wort zusammengefasst. Wird, seiend, war. Das Wird bezeichnet die Zukunft, das Sei, die Gegenwart, das angehängte End macht dies fortlaufend, also immerwährend. Und das War weist in die Vergangenheit. Ende des Zitats. In Christus Liebe gelingt. Brüder und Schwestern, daraus ergibt sich, dass Gott zeitlos ist. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Eine für uns sterbliche und damit zeitbehaftete, unfassbare Tatsache. Auch wenn wir, naturwissenschaftlich gesehen, in der Mathematik mit dem Begriff unendlich operieren, dargestellt durch eine liegende 8, sind wir rein rational, also verstandesmäßig, nicht in der Lage, das zu realisieren. Weiter folgt daraus die Tatsache, dass wir unseren Gott und Vater die Zeitspanne zwischen Werden und Vergehen dieses unseres Universums, welche Milliarden von Erdenjahren umfasst, ich glaube, man schätzt sowas mit 70 Milliarden oder so ähnlich, unmessbar klein ist und damit alles zur Gegenwart wird. Was sind 70 Milliarden Jahre oder meinetwegen 100 Milliarden im Verhältnis zu unendlich, ohne Anfang, ohne Ende? Das kann man gar nicht messen. Und damit wird alles Gegenwart, was auch das vom Bruder Knoch gewählte Seiend im Namen Gottes als fortlaufende Bezeichnung ausdrückt. Das heißt, unser himmlischer Vater sei bei unserer Auswahl, unsere Rettung und Aussöhnung durch den Sohn schon als vollzogen an. Das ist die Voraussetzung, um uns in die Gegenwart des Vaters als Heilige und Makellose zu dulden, ohne Opfer von Tierblut. Mehr noch, es ist die Voraussetzung, um uns in den herrlichen Sohnestand zu versetzen, wie es in Vers 5 lautet, in Liebe hat er uns für sich zum Sohnestand durch Christus Jesus vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also erst vorher erkannt, da hat er genau gewusst, was er will, wen und wie er ihn haben will, und er sagte, vorherbestimmen, so wird es. Da gab es keine Diskussion im großen Gremium, da hieß es, so wird's aus. Welche Fülle von Gottes Offenbarung steckt allein in diesem einen Vers? Unser Apostel der Nationen, Paulus, dankt und bezeugt im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 1, 4 und 5, alle Zeit danke ich meinem Gott, euretalben, für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, weil ihr in ihm in allem Reich gemacht seid, in jedem Wort und in jeder Erkenntnis. Ist das nicht wunderbar, dass wir das überhaupt erkennen dürfen mit unserem sterblichen, schwachen Verstand? Zu dieser Erkenntnis gehört nicht nur der Bezug des Opfers Christi auf uns, seine Körperschaft und auf die Errettung aller seiner Geschöpfe, sondern auch die Beantwortung der Frage, warum war für Gott das Eindringen der Sünde in die Welt und die Rettung und damit das Opfer notwendig? Beginnen wir mit der Frage der Sünde. Auch hier hat unser lieber Bruder Knoch aus UR 1958 eine wunderbare Antwort gegeben. Menschlich ist betrachtet, schreibt er, ist Sünde absolut böse, schädlich und übel und kann zu nichts anderem als Tod und Verderben führen. Aber vom göttlichen Standpunkt aus angesehen, ist sie der unentbehrliche Hintergrund zum Erweis des ureigentlichen Wesen Gottes. Und dieses ist Liebe. Ohne die Sünde bliebe er der rätselhafte Unbekannte. Nichts an ihm würde seine Geschöpfe während der endlosen Zukunft, die auf die Äonen folgt, an ihn fesseln können. Die eigentliche Frage ist nicht, ob Gott zu rechtfertigen sei, als er das Böse schuf, sondern ob er wirklich die Liebe gewesen wäre, hätte er seinen Geschöpfen das vorenthalten, was erforderlich war, um ihnen sein Herz zu offenbaren. Schließlich werden sich alle vereinen, nicht nur um Gott in seinem scheinbar sündigen Weg zu rechtfertigen, sondern ihn für das Ergebnis hoch zu loben. Denn jetzt wissen wir, wie sehr er uns liebt. Gehen wir den nächsten Schritt. Wozu die Rettung? Es ging und geht um den Erweis seiner Gerechtigkeit vor allen seinen Geschöpfen und damit auch der gesamten überhimmlischen Welt mit all ihren mächtigen Fürsten und Obrigkeiten. Ja, selbst gegenüber den Weltbeherrschern dieser Finsternis, gegenüber den geistlichen Mächten der Bosheit inmitten der überhimmlischen. Jeder soll erkennen, Gott ist gerecht und Licht und keinerlei Finsternis ist in ihm. Lasst mich bitte einmal Römer 3, 24 bis 27 zitieren. Umsonst gerechtfertigt in seiner Gnade durch die Freilösung, die in Christus Jesus ist, den Gott sich als Sühnedeckel vorsetzte, durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hinweggehens über die vormals geschehenen Versündigungen, in der Tragkraft Gottes. Zum Erweis seiner, nämlich Gottes, Gerechtigkeit zur jetzigen Frist, damit er gerecht sei und den rechtfertige, der aus dem Glauben Jesu ist. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Seine Gerechtigkeit hat er Gott in zweifacher Weise erwiesen. Dazu schreibt wieder Bruder Knoch. Gottes öffentlich erwiesene und zur Schau gestellten Gerechtigkeit ist die einzige Grundlage unserer Rechtfertigung. Römer 3, 24 bis 26 werden zwei Methoden vor Augen geführt, durch die sein gerechter Charakter offenbart wird. Die eine ist vormals in der Tragkraft Gottes und die andere zur nunmehrigen Frist. Die eine ist durch die Freilösung, die in Christus Jesus ist, und die andere um das Hinweggehens willen über die Folgen vormals geschehener Sünden. Die eine besagt, gerechtfertigt umsonst in seiner Gnade, die andere als Sühnedeckel durch sein Glauben an sein Blut. Man hat die letztere gewöhnlich für Gottes gegenwärtige Methode gehalten, weil man nicht den Gegensatz zwischen dem Erweis seiner Gerechtigkeit vor und nach dem Opfer Christi gedacht hat. der für uns zur Sünde gemacht wurde, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wir wurden Gottes Gerechtigkeit. Unfassbar. Aber was vor allem unerschütterlich feststehen sollte, ist die Gerechtigkeit Gottes. Wäre er nicht gerecht, so wäre unsere Gerechtigkeit, selbst wenn wir eine solche hätten, nichts wert. Möge es sich fest in unsere Herzen und Sinne einprägen, dass alle Opfer der Vorzeit, ebenso wie das Opfer Christi, vor allem eine Schaustellung der Gerechtigkeit Gottes war, seiner Gerechtigkeit. Zitat Ende. Das Opfer seines geliebten Sohnes vom Niederwurf der Welt an geschah also zum Erweis seiner Gottesgerechtigkeit. Genau um dieses Opfer geht es uns, damit wir den Zutritt zum Vater haben. Warum wäre er denn, lasst uns diese Frage einfach stellen, nicht gerecht, wenn er nicht von Anfang an für unsere Rettung und Freilösung gesorgt hätte? Durch das geplante und ausgeführte Opfer seines geliebten und sündfreien Sohnes. Und wenn er nicht durch die im Gesetz Israels vorgeschriebenen Opferungen über die vormals geschehenen Sünden der Menschheit hätte hinweggehen können bis hin zu Golgatha. Weil er Gott ist, und da ist sonst keiner, weil er der Allmächtige seine Geschöpfe ohne Opfer und Rettung damit bestraft und vernichtet hätte für etwas, für das sie nichts könnten. Denn sein Plan sah dies alles vor. Und die Durchführung dieses Planes war unabänderlich. Aber ihr Lieben, er selbst kann sich nicht selbst verleugnen. Das, was er sich vornimmt, führt er aus. Und zwar so, dass es gerecht ist. Weil er alles tun kann und alles ausführen kann, dafür ist er Gott, ist er der Schöpfer, ist er der Einzige, der in diesem All bestimmen kann. Er kann machen, was er will. Er hat ebenso wie das Eindringen der Sünde in diese Welt als dunklen Hintergrund für seine Gnade und Liebe die Rettung aller beschlossen zum Erweis seiner Gerechtigkeit. So konnte er den Fall der Menschheit in die Sünde, in die Tat umsetzen, um sein Ziel zu erreichen. Einmal alles in allen zu sein. Denn Gott schließt alle zusammen in die Widerspenstigkeit ein, damit er sich aller erbarme. Römer 11, 32. Welch eine wunderbare Wahrheit. Gottes Gerechtigkeit lässt keinen verloren gehen. Er liebt alle seine Geschöpfe und wir sind vorgezogen zur Rettung, damit wir den Dienst in seinem Plan verrichten können, der für uns bestimmt ist, dass wir zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade seien, die uns in dem Geliebten begnadet. Wenn wir diese Sätze so lesen, fällt uns da nicht etwas auf? Besteht Gottes Wahrheit und Gerechtigkeit tatsächlich nur im den nicht verloren gehen seiner Geschöpfe? Wir müssen Gottes Handeln von seinem Ziel her sehen, wenn wir mit seines Geistes Hilfe seinen großen Plan auch nur ansatzweise erfassen wollen. Wie lautet die am weitesten in die Zukunft reichende Botschaft des Wortes Gottes? 1. Korinther 15, 25, 28. Denn er, Christus, muss als König herrschen, bis er Gott alle seine Feinde unter seine Füße legen wird. Der letzte Feind, der abgetan wird, ist der Tod, denn alles ordnet er ihm unter seine Füße. Wenn er dann sagt, alles hat sich untergeordnet, so ist es offenkundig, dass Gott ausgenommen ist, dem das All unterordnete. Wenn ihn aber das All untergeordnet ist, dann wird auch der Sohn selbst dem untergeordnet sein, der ihm das All unterordnete, damit Gott alles in allem sei. Das ist die letzte Stufe, die uns das Wort Gottes überhaupt zeigt. Gott will alles in allen seinen Geschöpfen, nicht nur auf dieser Erde, sondern im gesamten All sein. Nicht nur die paar Menschlein, die paar Milliarden, die über diese Erde gegangen sind. Eine absolut enge und untrennbare Vereinigung. Das bedeutet für seine Schöpfung, Teil seiner Liebe und Herrlichkeit zu sein. Das, ihr Lieben, ist unendlich viel mehr als gerettet zu sein und nicht verloren zu gehen. Dieses herrliche Ziel erreicht er durch seinen geliebten Sohn. In Christus, liebe Brüder und Schwestern, nun begegnen wir in der sogenannten religiösen Welt sehr oft Unverständnis und Fragen, die dem geoffenbarten Gottes Wort widersprechen. Das muss auch so sein, da Gott sein Geheimnis in dieser Gnadenzeit nur den Gliedern am Körper seines geliebten Sohnes durch seinen Geist aufschließt. Die Beantwortung dieser Frage aus dem Wort Gottes führt aber für uns zu mehr Erkenntnis. Erstens, die Frage kommt, wie kann Gott nur seinen Sohn opfern? Das Zweite, wieso kann das Opfer Christi unsere angeblichen, das sagen die ja, angeblichen Sünden tilgen und uns mit Gott wieder versöhnen? Fangen wir mit eins an. Wie kann Gott nur seinen Sohn opfern? Lasst mich die Antwort vorwegnehmen. Es war der einzig mögliche Weg, um sich der in die Widerspenstigkeit gegebene Schöpfung zu erbarmen und die Schöpfung durch den Sohn so zuzubereiten, dass er Gott letztlich alles in allem wird. Einen anderen Weg gibt es nicht. Dies geschieht, kann nur jemand annähernd erfassen, wenn es ihm der Geist Gottes aufschließt. Und er aus dem Wort mit einigen Grundlagen vertraut ist. Unser lieber Bruder Prullinghaier schrieb einmal zu diesen Grundwahrheiten, die ich meine. Alle Weltgeschichte ist Heilsgeschichte Gottes, die sich nach dem Ratschluss seines Willens vollzieht. Sie hat ihren Mittelpunkt in der Menschwerdung des Gottessohnes, seinem Leiden, Sterben und Auferstehen. Die ganze Heilige Schrift ist von diesem Ereignis geprägt. Was immer wir daraus erkennen und zusammentragen, vermag nur einen Ausschnitt dieser für das All so bedeutsamen Begebenheit wiederzugeben. Das gilt auch für das Nachfolgende, indem wir einige zentrale Aussagen Heiliger Schrift betend bedenken wollen. Übrigens, das fand ich immer so bewundernswert. Das war ein ständiges Wort von Wilhelm, betend lesen. Ja? Und der Gebet, denn nur da kriegen wir es von Gott. Vorausgestellt seien also einige Schriftwörter, die in aller Kürze das Heilsgeschehen beleuchten. Der Apostel Paulus schreibt, Gott war in Christus die Welt mit sich selbst versöhnen. 2. Korinther 5,19. Der Apostel Johannes beginnt seinen Bericht mit den vielsagenden Worten, das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns und wir schauten seine Herrlichkeit wie die Herrlichkeit des einzig Gezeugten vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Johannes 1,14. Gott selbst bezeugt mehrmals das Wirken seines Gesalbten begleitend, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich mein Wohlgefallen. Matthäus 3,17, 17,5. Und als ein Wort Jesu sei zum Verständnis des Nachfolgenden die Frage an Petrus angefügt, soll ich den Becher, den mir der Vater gegeben hat, etwa nicht trinken? Johannes 18,11. Der Dienst Jesu Christi und seine darin erzeigte Gesinnung findet in Philipper 2, 5-8 Ausdruck in zwei Stufen seines Herabstieges aus der höchsten Herrlichkeit der Gestalt Gottes hinein in unser Menschsein und weiter bis zur tiefsten Tiefe irdischer Schmach im Kreuzestod. Es sind dieses seine Selbstentäußerung und seine Selbsterniedrigung. Ende des Zitats. Christus ist also nicht wie die übrige Schöpfung geschaffen worden, sondern aus Gott heraus geboren. Er war in seinem Wesen und seiner Art Gott gleich, wenn er auch als Sohn rangmäßig unter dem Vater stand und steht. Eine seiner wesentlichsten Eigenschaften stand darin, dass er Leben in sich selbst hatte. Schon in den ersten Zeilen des Johannesevangeliums lesen wir in Vers 4, in demselben war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und Johannes 5, 26 heißt es, denn ebenso wie der Vater in sich selbst Leben hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, in sich selbst Leben zu haben. Dies wird ergänzt und bestärkt durch die Aussage von Johannes 10, 17, 18. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich meine Seele hingebe, damit ich sie wieder nehme. Niemand nimmt sie von mir, sondern ich gebe sie von mir selbst aus hin. Ich habe Vollmacht, sie hinzugeben, und ich habe Vollmacht, sie wieder zu nehmen. Dies Gebot habe ich von meinem Vater erhalten. Glaubt einer in diesem ganzen Universum, dass er in der Lage gewesen wäre, seinen Schöpfer das Leben zu nehmen? Dies ist, glaube ich, eine vollständig andere Sichtweise des Opfers Christi. Kein Mensch wäre also in der Lage, den Sohn Gottes zu opfern oder gar das Leben zu nehmen. Er, Christus, gab sich für uns und seine Geschöpfe selbst dahin, um Gottes Ziel zu erreichen. Er opferte sich selbst. Richtig ist, dass Gott seinen Sohn in dieses Gericht gegeben und damit geopfert hat. Um der Schöpfung willen, wohl wissend, dass Christus, sein geliebter Sohn, leben würde und den Tod mit seinem Opfer und seiner Auferweckung ein für allemal gefangen geführt hat. Denn er hat den Tod überwunden und ist der Erstling aus den Toten. Zu Anfang hatten wir schon klargestellt, dass es um die Gerechtigkeit Gottes geht. Ein so allgemeingültiges Opfer kann nur der bringen, der auch in der Lage ist, aus dem Tod herauszuführen. Zu zweitens, wie kann das Opfer Christi unsere Sünden tilgen und uns mit Gott wieder versöhnen? Habt ihr, liebe Geschwister, schon einmal versucht, mit einem dreckigen, ölverschmierten Lappen einen Schmutzfleck von einer hochempfindlichen weißen Fläche zu entfernen? Unmöglich, werdet ihr sagen. Dazu benötigen wir ein absolut sauberes Tuch. So ist es auch mit der Sünde, der Vielverfehlung. Kein Fleisch wäre in der Lage, die Sünde zu tilgen. Das Fleisch entspräche dem schmutzigen Lappen. Außerdem braucht jede Säuberung ein Reinigungsmittel. So auch die Sünde. Das Blut ist die einzige Möglichkeit der Reinigung von Sünde. Beinahe alles wird nach dem Gesetz durch Blut gereinigt. Ohne Blutvergießen erfolgt keine Vergebung, heißt es Hebräer 9, 22. Blut ist der Träger der Seele. Wird das Blut vergossen, dann stirbt das Geschöpf und die Seele geht ins Ungewahrte. Denn die Kostration der Sünde ist Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist äonisches Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Im Alten Testament war für jede Zielverfehlung ein Opfer erforderlich, damit die Folge dieser Sünde nicht auf den Sündigenden kam. Das Blutvergießen der Opfertiere, ihr Tod, erfolgte also stellvertretend für den Tod des jeweiligen Menschen. Die eigentliche Tat konnte damit für Gott zwar nicht ungeschehen gemacht werden, die Tat blieb, aber sie wurde bedeckt bis zur endgültigen Tilgung durch Christus. Paulus darf im Brief an die Römer Kapitel 3 schreiben, umsonst gerechtfertigt in seiner Gnade durch die Freilösung, die in Christus Jesus ist, den Gott sich als Sühnedeckel vorsetzt, hatten wir ja schon gehört, durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hinweggehen über die vormals geschehene Versündigung in der Tragkraft Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit zur jetzigen Frist nach dem Opfer, damit er gerecht sei und den rechtfertige, der aus dem Glauben Jesu ist, nicht aus unserem, aus dem Glauben Jesu. Hier ist das Bindeglied zwischen der Sühnebedeckung des alten Bundes und der endgültigen Tilgung aller Sünden durch das Opfer Christi. Der natürliche, der Vergänglichkeit unterworfene Mensch erkennt seine Sündhaftigkeit nicht. Ich tue doch nichts Böses, wird da gesagt. Menschenopfer gab es schon immer und gekreuzigt wurden im Verlauf der Geschichte Tausende. Allein bei den Inkas, übrigens eine Zahl, die ich gefunden habe, wurde in einem Tempel pro Jahr die erschreckende Zahl von 50.000 Menschenopfer dargebracht, denen bei lebendigem Leib das Herz herausgeschnitten wurde. Was ist da also an der Kreuzigung Christi so Besonderes? Wir wissen ja selbst, dass gerade im phönizischen Bereich die Kreuzigung, das war ja bei den Römern nachher übernommen, ganz schlimm. Wer ist also dieser Jesus Christus und was befähigt ihn zu diesem einzig vor Gott allgemein gültigen Opfer? In Kolosser 1 finden wir die Antwort. Er ist das Abbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor einer jeden Schöpfung. Nichts wurde geschaffen, bevor er da war. Denn in ihm ist das All erschaffen, das in den Himmeln und das auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften, Fürstlichkeiten oder Obrigkeiten. Das All ist durch ihn, das alles durch ihn, und zu ihm hin erschaffen. Und er ist vor allem, keiner war vorher, er ist vor allem, und jetzt kommt es, und das All besteht zusammen in ihm. Wenn er nicht wäre, würde das All seinen Halt verlieren. Es würde aus den Bahnen geraten, die ganzen Galaxien und Sterne und all das Geschaffene. Er, der Erschaffer und Erhalter und Zurechtbringer des Alls, opfert sich selbst für seine Schöpfung. Es geht noch einen Schritt weiter. Denn Gott war in Christus, wie wir schon hörten, die Welt mit sich selbst versöhnt. Er war in Christus. Hier zeigt Gott der gesamten Schöpfung, was Liebe ist, seine Liebe. Und unser Herr sagt nach Johannes 15,13, größere Liebe kann niemand haben als die, dass jemand seine Seele für seine Freunde hingibt. Er selbst, unser Herr Jesus Christus, hat sich für seine Feinde geopfert. Nicht mal nur für die Freunde, für die Feinde. Es gibt keinen im gesamten All, der höher und würdiger wäre, die Schuld auf sich zu nehmen und sie ein für allemal zu tilgen, als unser Herr. Und noch etwas ist entscheidend. Er war ohne Sünde. Denn den, der Sünde nicht kannte, hat er, Gott, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit in ihm würden. Ihr lieben Geschwister, wir sind Gottes Gerechtigkeit in Christus. Sein Opfertod am Kreuz beweist es, dass unser Gott noch viel mehr recht und gerecht sei. Er ist Liebe und Gnade. Diese seine Gnade ist es, die uns auserwählt und vorgezogen hat zur Rettung. Voll Dankbarkeit können wir nun diese Aufgabe erfüllen, die er uns in seinem Wort zugewiesen hat. Denn wir sind ja sein Tatwerk, erschaffen in Christus Jesus für gute Werke, die Gott vorherbereitet, damit wir in ihnen wandeln und nicht Werke, die wir uns ausdenken. Hier in dieser Welt sind wir Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns zuspreche. Wir flehen für Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Für alle anderen in diesem All, besonders der überhimmlischen Welt, sind wir vorherbestimmt, dem Vorsatz dessen gemäß, der alles nach dem Ratschluss seines Willens bewirkt. Damit wir ein Schauspiel sind, um zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, um zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade sein, die wir eine frühere Erwartung in Christus haben. Amen.